Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Corona hat ja viele große Festivals in diesem Sommer weggefegt, auch die Ruhrtriennale. Doch die hat sich zumindest mit einem digitalen Archiv beholfen, genannt Archiv der verlorenen Ereignisse. Wie passend. Künstlerinnen und Künstler, die bei der Ruhrtriennale dabei gewesen sein sollten, wollten, haben ihre Werke jetzt in Teilen zumindest ins Netz gebracht. Unter anderem die Bühnenbildnerin Anna Fiebrock, die ja gemeinsam mit dem Regisseur Christoph Marthaler die Eröffnungspremiere bestreiten sollte.
15. Juli 2019. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir freuen uns, dass ihr für das Festival 2020
verschollen
in der Jahrhunderthalle 1
werfen. Dampfturbinenhaus.
Verschollen, das Wort haben wir gerade schon gehört. Genauso sollte auch diese Eröffnungspremiere heißen. Jetzt also nur in sehr kleinen Teilen digital im Netz. Die Intendantin der Ruhrtriennale ist im Studio, Stefanie Karp. Guten Abend.
Guten Abend.
Bevor wir über das reden, was digital ja stattfindet auf der Seite der Ruhrtriennale, wie stark trauen Sie eigentlich der nicht stattgefundenen Ruhrtriennale noch nach?
Also das ist Höchststrafe natürlich, weil man es ja auch nicht verschieben kann. Dass wir einfach gar nichts machen konnten, noch nicht mal ein gestreamtes Festival, sondern einfach gar nichts. Das ist wirklich sehr traurig.
Das war ja eine Entscheidung des Aufsichtsrats damals, wo ja die Politik auch eine starke Rolle spielt, einen starken Einfluss hat. Sind Sie jetzt noch sauer oder haben Sie Frieden geschlossen damit?
Frieden schließen kann man immer. Und trotzdem bleibt natürlich eine Verletzung. Ja, das schon.
Das heißt, Sie hätten jetzt die Ruhrtriennale, wenn Ihnen das nicht abgesagt worden wäre, stattfinden lassen?
Einmal wären alle diejenigen, die gar nicht hätten einreisen können, weil sie aus Südafrika oder Südamerika kommen oder Japan und so weiter.
Da wäre es Risikogebieten mir, zum Teil, ne?
Sei es Risikogebieten, ich meine ja da, wo es jetzt richtig heftig ist, ne? Die hätten sowieso nicht kommen können. Also das hätte schon mal eine Einschränkung im Programm gegeben. Aber um es mal an einem Beispiel zu sagen, die Produktion von Christoph Marthaler war geplant mit einem sehr großen Orchester, das zusammen mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, Tänzerinnen und so weiter, Sängerinnen auf einer Tribüne gesessen hätte. Das wäre natürlich nicht möglich gewesen. Das hatte Christoph auch von Anfang an gesagt. Er verzichtet auf das Orchester. Es werden vielleicht 10, 12 Musikerinnen und Musiker sein aus dem Bereich der Bochumer Symphoniker. Und die Darstellerin. Und natürlich hätte man
viel weniger Publikum,
gehabt. Dafür vielleicht mehr Vorstellungen gespielt, kürzere Vorstellungen. Die hätte man ja auch zweimal hintereinander spielen können. Die Ruhrtriennale hat so große Räume wie kein anderer Ort der Welt, glaube ich.
Industriehallen auch.
Diese riesigen Industriehallen, die Fußballfeld groß und noch größer sind. Abstand wäre dort kein Problem gewesen. Und ich denke, man hätte da diesen fantasievollen Künstlerinnen und Künstlern vertrauen können, dass wir alle zusammen da eine sehr gute Lösung gefunden hätten, die auch niemanden gefährdet hätte.
Jetzt aber erstmal digital, ein Archiv der verlorenen Ereignisse. Klingt ja auch so ein bisschen wie ein Stück Trauerarbeit, oder?
Ja, das sollte eine Botschaft sein, auch an unser Publikum, dass wir nicht einfach so sang- und klanglos mit nichts, dass da einfach gar nichts ist und wir gar nichts senden sozusagen und gar nicht kommunizieren. Haben wir beschlossen, ein Archiv der verlorenen Ereignisse zu machen. Das ist natürlich etwas Paradoxes. Also etwas, was nicht stattfindet, kann ja keine Spuren hinterlassen und insofern nicht archiviert werden. Aber gerade diese Paradoxie hat uns interessiert.
Das sind Vorläufe, Fragmente, Vorarbeiten. Ne?
Ja,
also
unterschiedlich.
Bei Christoph Marthaler, den haben Sie schon erwähnt, da haben wir kurz was draus gehört,
ja.
Jetzt gerade, wo sozusagen die Anfänge seiner Arbeiten dieses Abends mit Anna Fiebrock natürlich, seiner Bühnenbildnerin, dort gezeigt werden. Es gab Anfänge, die werden dort beschrieben. Und dieses Video, daran kann man, glaube ich, sehen, das ist nicht nur eine reine Dokumentation, sondern das ist auch selbst ein kleines Kunstwerk für sich.
Ich wollte gerade sagen, diesen Film hat der Hans-Peter Böfken gemacht, Experimentalfilmer. Finde ich wunderschön. Und das ist in sich ein kleines Kunstwerk, in dem eben Peter Rundl, Christoph Marthaler, Anna Fiebrock, Malte Ubenauf, der Dramaturg, der immer wieder die Buchstaben auf so einer beleuchteten Fläche verschollen.
Die Verschollenen,
ja,
sollte der Abend heißen.
Ja.
Wie passend in diesem Fall. Ne?
Ja, ich hätte es auch einen unglaublich passenden Titel überhaupt für unsere Zeit. Das, worum es gehen sollte, hatte sehr viel zu tun, glaube ich, damit, wie sich jetzt viele Menschen fühlen. Aber dieser Film ist eigentlich eine Assoziation über das Thema und die Musik dieses Abends.
Das basiert auf Kafka.
Veronika Eberle spielt und Martin Schütz. Es hätte basiert auf drei großen Orchesterstücken. Das hätte man aber musikalisch verändern müssen natürlich. Das Poem Delic Stars von Scriabin hätte eine Rolle gespielt und Schar von Xenakis. Aber das musikalische Konzept, da waren Christoph und Peter Rundel schon im Gespräch darüber, wie sie das verändern würden. Und das thematische oder literarische Konzept wäre das Fragment Der Verschollene von Franz Kafka gewesen. Jetzt aber auch nicht, natürlich wie immer bei Marthaler, jetzt nicht einfach nacherzählt, sondern Teile daraus oder Motive daraus.
Und eine Produktion, die verschollen bleibt, die keine Möglichkeit hat, woanders in anderer Form doch nochmal aufgelegt zu werden.
Das Problem wird sein, das Bühnenbildmodell von Anna gibt es natürlich, aber die, als die Urtriennale
abgesagt wurde. Sieht man auch im Film.
Ja, und als die Urtriennale abgesagt wurde, war das Bühnenbild aber noch nicht gebaut worden. Es war die Abgabe gemacht worden, aber man hatte noch nicht angefangen zu bauen. Man muss einen entsprechend großen und tiefen Ort finden, wie es die Jahrhunderthalle in Bochum ist. Das ist die eine Schwierigkeit, und die andere wirkliche Schwierigkeit ist, all diese Leute zusammenzubekommen. Das ist ja kein fest bestehendes Ensemble, dass die alle gleichzeitig wieder Zeit haben. Ich meine, das kann man schaffen, aber das war eben auch anderthalb Jahre Arbeit, die zusammenzubringen. Und das wären erneut wieder mindestens ein Jahr Arbeit.
Und welche Teile dieses Archivs der verlorenen Ereignisse sind noch bemerkenswert?
Also wir haben von William Kentridge hat uns großzügigerweise Proben aus Johannesburg zu Waiting for the Seabell freigegeben, dass wir diesen Mitschnitt zeigen dürfen von den Proben. Ich finde, Mariano Pensotti, der im ersten Jahr der Ruhr-Triennale diese wunderschöne Produktion Diamante, die übrigens ja auch in Berlin zu sehen war, danach gemacht hat, hat einen kleinen Film gedreht über das, was er vorhat zu tun mit seiner Produktion, die bei der Ruhr-Triennale Premiere gehabt hätte. Ich habe mit wahrscheinlich falsch beleuchteter Handykamera Meg Stewart aufgenommen und sie befragt zu ihren Gefühlen und dem, was sie vorhatte mit Cascade oder auch vorhat. Das wird ja später in Paris Premiere haben, das aber normalerweise auch bei der Ruhr-Triennale Premiere gehabt hätte. Ich finde, Candice Braids hat einen wunderschönen Text uns geschrieben. Serge Mekoulibaly hat ein ganz langes Video-Statement aufgenommen, das wirklich auch sehr berührend ist. Es gibt ganz wunderbare musikalische Schätze, finde ich, die Matthias Osterwuldt zusammengetragen hat, die Künstler uns quasi geschenkt haben aus seinem Programm. Also es gibt sehr, sehr viel, glaube ich, zu entdecken in diesem Archiv. Jeder Beitrag ist vollkommen unterschiedlich. Also wir haben da auch absichtlich jetzt keine Gleichheitsvorgaben gemacht.
Manchmal Dokumentation, manchmal Gespräch,
manchmal Text,
Kunstwerk als solches, autonom, ja, wie es ist, ja. Musik, Text, verschiedene Formen. Aufgefallen ist mir natürlich noch ein Teilnehmer dieser Ruhr-Triennale, der ja in den letzten Wochen ganz stark in der Diskussion stand, nämlich der kamerunische Philosoph und Postkolonialismus-Experte, Theoretiker Achille Mbembe. Er sollte ja die Eröffnungsrede halten. Wir wissen, dass entspann sich ein heftiger Streit um ihn wegen seiner Äußerungen zur Politik Israels gegenüber den Palästinensern. Er hatte ja Begriffe wie Apartheid verwendet, dann standen Antisemitismusvorwürfe im Raum. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung schaltete sich ein. Die Boykottbewegung BDS spielte eine Rolle. Die Debatte wurde immer heftiger und es ging ja um die Frage, wie weit dürfen Diskursräume ausgeweitet werden. Und es waren ja einige gespannt auf seinen Beitrag zu dieser digitalen Ruhr-Triennale, wo er vielleicht hätte noch mal stärker darauf eingehen können, auf diese ganze Debatte. Aber wir lesen hier eher etwas anderes, ne? Also in diesem Interview, was dort veröffentlicht wurde, Sie haben das, glaube ich, sogar selbst übersetzt, ne?
Ich würde es in Englisch lesen, weil ich konnte es jetzt nur roh übersetzen.
Das ist so ein großer, um es abzukürzen, das ist ein relativ langes Interview, aber es wird so ein großer Bogen geschlagen von Identitätspolitik über brutalistische Architektur bis zu den ungehobenen Potenzialen Afrikas. Hätten Sie sich an der Stelle vielleicht nochmal eine stärkere Positionierung zu dieser ganzen Mbembe-Debatte gewünscht auch?
Nein. Das Interview, das Achille mir erlaubt hat, in dieses Archiv zu nehmen, bezieht sich auf sein neues Buch Brutalismus. Ich möchte nur einmal einflechten, Achille Mbembe hat sich in einem Werk, das 5000 Seiten bisher umfasst, in drei Sätzen zur Politik Israels gegenüber den Palästinensern überhaupt geäußert und das auch nur als Beispiel für Segregation. Hat er die Wohngebiete der Palästinenser beschrieben. Das ist alles. Dann hat er einmal einen kleinen polemischen Text, der aber gar nicht in seinem Werk vorkommt. Ich will damit sagen, Achille Mbembe ist überhaupt niemand, der sich mit dem Thema Nahe Osten, Israel beschäftigt. Das interessiert ihn gar nicht. Er hat eigentlich ganz andere Themen. Und die Beschuldigung, er sei antisemitisch oder BDS-Unterstützer und was auch immer, war absolut infam und gelogen. Eine ganz infame Intrige auch seitens des Antisemitismusbeauftragten, der sich dafür hat funktionalisieren lassen. Das nur mal am Rande. Und darum hat Achille Mbembe dann auch, weil ja ihm natürlich der ganze rassistische Hintergrund, der ja ziemlich offensichtlich war, sehr verletzt hat, beschlossen, erst einmal in Deutschland nicht mehr aufzutreten. Er hat die Rede aber, die er gehalten hätte bei der Ruhrtriennale, der es um Planetary Living, also um eine Politik des Teilens und des Versöhnens und des Caring und des Sharing geht, die er ja in letzter Zeit sehr stark einen Hauptteil eigentlich seines Werkes, der Versuch, das zu entwickeln, ausmacht, hat er erstens in der Süddeutschen abgedruckt. Die wird ab jetzt auch wieder in unserem Archiv stehen.
Die Rede, die gehalten werden
und
sollte.
Und beim Züricher Theaterspektakel
das
gestern,
worden, ja.
gestern Livestream eine Rede gehalten. Und das ist eigentlich, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre das, glaube ich, die Rede gewesen, die er bei uns gehalten hätte.
Aber man hätte sich denken können, dass er jetzt bei dieser digitalen Variante der Ruhrtriennale vielleicht auch mit ein bisschen Abstand, vielleicht auch zu der Debatte, die ja nun ein bisschen Fahrt verloren hat, die wieder ein bisschen Schärfe verloren hat, dass er darauf wenig Wert legt. Dass er
also
da nochmal sich äußert.
Nicht an, dass er Wert auf eine zweite öffentliche Lynchjustiz legt. Wer möchte das? Also ich glaube, der Mann möchte auch mal seine Ruhe haben.
Was nehmen Sie jetzt jenseits Ihrer persönlichen Verteidigung von Achille Mbembe mit aus dieser Gesamtdebatte? Sie haben ja auch schon andere Erfahrungen gemacht mit der BDS-Bewegung, also mit dieser Boykottbewegung, ganz zu Beginn Ihrer Zeit bei der Ruhrtriennale. Auch da gab es ja Debatten um Einladung, Ausladung. Wir können jetzt nicht jedes Detail nochmal aufhören, aber diese starke Politisierung auch dieser vielleicht früher noch sehr abstrakten, vielleicht ästhetischen, künstlerischen Debatten, hat das vielleicht auch diese Ruhrtriennale verändert?
Also meine Ruhrtriennale auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft auch so bleiben wird. Ein Teil davon sind natürlich diese extreme Eskalierung, Sucht durch die Social Media. Also dass irgendjemand behauptet, die Band, die Young Fathers, sind Antisemiten. Das darf man auch ungestraft bei uns von jeder Person und jedem behaupten.
Das war die Band damals, die 2018 die sie
eingeladen
hatten.
Einfach eine Band eingeladen. Ich wusste damals gar nicht, was BDS überhaupt ist. Jedenfalls werden dann Dinge einfach hochgetrieben. Im Fall von Achille Mbembe war es die pure Intrige einiger weniger Personen, die ich auch nennen könnte, die mich persönlich beschädigen möchten, also mich beruflich beschädigen möchten und sich dafür nun Achille Mbembe ausgesucht hatten. Ich habe da richtig Schuldgefühle ihm gegenüber, weil auch was an der Debatte dann so etwas absurd war, dass es wirklich das falsche Beispiel war. Ich finde diese Debatten wichtig. Ich habe nur gestaunt, warum sie nun gerade am Fall Achille Mbembe geführt werden. Also es gibt viele andere Intellektuelle, die sehr viel mehr über Israel gesagt haben, als die vier Sätze, die Achille Mbembe dazu gesagt hat. Ich hatte auch den Eindruck, dass fast alle, die darüber reden und darüber sprechen, selbst diejenigen, die ihn Gott sei Dank, und dafür muss man ihnen ewig dankbar sein, verteidigt haben, die vielen, muss man ja sagen, dass aber auch viele von denen ihn gar nicht gelesen haben. Also ich habe nun wirklich jedes einzelne Buch von Achille Mbembe gelesen und ich kann sagen, es ist gar nicht sein Thema, worüber da die ganze Zeit gestritten wurde. Worüber natürlich im Hintergrund gestritten wird, ist, dass wir nicht wahrhaben wollen, dass Menschen aus anderen Kontinenten mit anderen Erfahrungen eine andere Wahrnehmung auf Europa und so auf die reichen westlichen Staaten haben, von denen aus ihrer Sicht Israel einer ist. Im Hintergrund geht es natürlich um diese unterschiedlichen Wahrnehmungen. Ich denke, die muss man diskutieren.
Aber Sie haben es ein bisschen an sich persönlich auch bezogen, diesen ganzen Streit.
Der Anfang, nicht der ganze Streit. Der
dass Sie beschädigt hat dann
mit
werden
mir
sollten.
Nichts. Nein, der Beginn. Der Beginn war eine kleine lokale Intrige. Und es ist ja deshalb auch umso peinlicher, dass jemand wie Felix Klein, der doch eine ganz große Verantwortung hat, dass der sich von einer lokalen Intrige so funktionalisieren lässt.
Stefanie Karp, die scheidende Intendantin der Ruhrtriennale, die in diesem Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, die aber jetzt also digital, zumindest in Teilen, zu erleben ist mit, ja, wir haben es gehört, Videos, Texten, vielen anderen Dingen, Elemente, Fragmente, Vorarbeiten zu dieser Ruhrtriennale 2020, ein digitales Archiv der verlorenen Ereignisse, so hat sie es genannt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.